Vielen Dank und guten Morgen und herzlich willkommen aus London zu unserer Telefonkonferenz anlässlich der Geschäftszahlen zum zweiten Quartal 2016. Bevor wir gleich starten, noch ein paar Hinweise. Wir haben heute um 7 Uhr unsere Ergebnisse veröffentlicht. Die Präsentation sowie alle weiteren Unterlagen finden Sie bei Bedarf auf unserer Presseseite auf der Siemens.com. Dort wird auch die Aufzeichnung der Telefonkonferenz im Anschluss dann zur Verfügung stehen. Herr Käser und Herr Thomas werden Ihnen gleich nach einer kurzen Einführung für Fragen dann zur Verfügung stehen. Ich möchte Sie noch kurz auf das Safe Harbor Statement hinweisen, das Sie auf der zweiten Seite unserer Quartalspräsentation finden, und übergebe nun das Wort an unseren Vorstandsvorsitzenden, Herr Käser. Bitte.
Vielen Dank, Herr Hoffmann, meine sehr geehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Guten Morgen aus London und herzlich willkommen zu unserem Pressecall zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2016. Bevor wir zu den Quartalszahlen kommen, möchte ich auf wesentliche Entwicklungen eingehen, die auch Siemens beschäftigen. Vergangene Woche schaute die Welt nach Hannover, als Barack Obama auf Deutschland Besuch war. Wir konnten den amerikanischen Präsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Hannover Messe am Siemens-Stand begrüßen. Aber im Laufe der Woche kamen insgesamt noch über 100.000 Kunden und Fachleute bei uns vorbei. Die Hannover Messe war in vielerlei Hinsicht ein wichtiger Meilenstein. Es ist der Fachwelt, vielen Beobachtern, aber insbesondere auch unseren amerikanischen Freunden klar geworden, wer über Industrie 4.0 bzw. das, was Internet of Things genannt wird, redet und wer es wirklich kann. Das war sowohl auf den Messeständen als auch in den zahlreichen Podiumsdiskussionen deutlich sichtbar und im Übrigen auch spürbar. Die deutsche Wirtschaft hat ihre Führungsrolle in der Industrieautomatisierung und der Digitalisierung deutlich gemacht und manche in Reden und Gesten begabte Hersteller aus dem Gastland sind nachdenklich geworden. Für uns in Deutschland ist das aber kein Grund, sich zurückzulehnen, sondern bescheiden, konsequent und hart am Ausbau unseres Vorsprungs zu arbeiten. Das gilt auch für uns bei Siemens. Wir arbeiten ganz konkret an Lösungen mit und für unsere Kunden. Lösungen für kürzere Time to Market, für höhere Effizienz und für größere Flexibilität. Einmal mehr hat Hannover gezeigt, dass Siemens Industrie 4.0 konkret vorantreibt und mit der Digital Enterprise als einziger Hersteller der Branche den industriellen Kunden ein ganzheitliches System anbieten kann. Zwei weitere große Themen spielten beim Besuch des amerikanischen Präsidenten eine Rolle. Erstens, die Notwendigkeit, Europa als Einheit politisch und wirtschaftlich zu stärken. Und zweitens, das Freihandelsabkommen TTIP, das Europa und Amerika zum weltweit führenden Wirtschaftsraum machen kann. Siemens selbst und auch einige andere große deutsche Unternehmen brauchen TTIP nicht, weil wir ohnehin starke lokale Wertschöpfung in den USA haben. So erwirtschafteten wir zum Beispiel im vergangenen Geschäftsjahr in den USA mit unseren mehr als 75 Werken und unseren 50.000 Mitarbeitern über 22 Milliarden Dollar Umsatz. Aber viele Mittelständler und kleinere Unternehmen haben diese lokalen Möglichkeiten nicht. Gerade für sie ist die Abschaffung von Handelsbarrieren ganz entscheidend. Und im Übrigen, meine Damen und Herren, bietet auch ein transatlantisches Handelsabkommen große Chancen, den Standard für den Welthandel transatlantisch zu setzen. Und dies ist besonders und ganz besonders im Hinblick auf die globale Digitalisierung wirklich relevant. Diese Chance sollen wir uns nicht entgehen lassen. Im Bereich der Digitalisierung bzw. Industrie 4.0 verstärkt sich Siemens ganz gezielt durch eigene Innovationen, aber auch durch Zukäufe. Die Übernahme von CD Adapco, einem amerikanischen Spezialisten der Simulationssoftware, ist dabei unser jüngster Schritt. Wir konnten die Transaktion Anfang April abschließen und haben uns bereits gemeinsam hervorragend auf der Hannover Messe präsentiert. Auch im Bereich der Elektromobilität gehen wir gestärkt in die Zukunft. Mit dem neuen 50-50 Joint Venture mit unserem französischen Partner Valeo schafft ihr einen starken, einen europäischen Anbieter im mittelfristig attraktiven globalen Markt für elektrische Antriebe. Darüber hinaus haben wir im zweiten Quartal die Divestments von Unify und Sivantos, das ist die ehemalige Hörgerätesparte, abgeschlossen. Wie Sie sehen, fokussieren unser Portfolio weiter und wir investieren auch in visionäre Innovation. Höchstes Beispiel ist die Entwicklung von hybriden Flugzeugantrieben, die wir gemeinsam mit Airbus voranbringen. Meine Damen und Herren, vor 2 Jahren haben wir Ihnen unser Unternehmenskonzept Vision 2020 erstmals vorgestellt. Dabei spielte das Gesamtsystem Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung, also kurz EAD genannt, das mittlerweile auch weltweit Maßstäbe setzt, eine ganz entscheidende Rolle. Das sehen auch unsere Kunden so. Und kein anderes Unternehmen der Branche kann dieses System ganzheitlich abbilden. Auch dies war in Hannover auf der Messe unübersehbar. Wir setzen dieses Unternehmenskonzept weiterhin konsequent um und wir sind voll auf Kurs. Und dazu gehört eben auch, dass wir Verantwortung und Eigeninitiative fördern, gemäß dem Leitsatz Handel steht so, als wäre es ein eigenes Unternehmen. Und mit dieser Eigentümerkultur legen wir die Basis für den nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens. Nun aber zu den Kennzahlen des 2. Quartals. Wir haben auch im 2. Quartal sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch zur Branche wieder eine überzeugende Leistung abgeliefert. Trotz anhaltender Herausforderungen im Marktumfeld werden wir unser profitables Wachstum konsequent fortsetzen. Der Auftragseingang im 2. Quartal stieg auf 22,3 Milliarden Euro. Das entspricht exklusive der Währungseffekte einem Plus von rund 10%. Großaufträge aus Ägypten und Großbritannien trugen dazu natürlich maßgeblich bei. Zum einen konnten wir 3,1 Milliarden Euro inklusive Service für die Großkraftwerke Borullos und New Capital in Ägypten buchen. Und wir stellen übrigens hier schon jetzt alle notwendigen Ressourcen zur Verfügung, um den größten Auftrag unseres Unternehmens, die Modernisierung des ägyptischen Energiesystems, erfolgreich und im Zeitplan abzuschließen. Zum anderen buchten wir den Großauftrag für das Offshore-Windprojekt East Anglia One vor der britischen Küste in Höhe von insgesamt 1,2 Milliarden Euro, hier ebenfalls inklusive des Service. Das ist bisher der größte Auftrag für unsere 7 Megawatt Turbine mit Direktantrieb, die wir ab 2019 installieren und mit insgesamt 102 Windrädern für unseren Kunden in England, Scottish Power Renewables, entsprechend fertigen. Sie werden in unseren neuen Werken in Hull und in Cuxhaven gefertigt. Unter anderem durch diese Großaufträge, aber eben auch im Breitengeschäft, ist unser Auftragsbestand auf einen hervorragenden Wert, sogar den Rekordwert von 115 Milliarden Euro gestiegen. Beim Umsatz setzte sich der bereits in den Vorquartalen erkennbare positive Trend fort. Bereinigt durch Währungseffekte stiegen die Umsatzerlöse im abgelaufenen Quartal um 7% auf immerhin 19 Milliarden Euro. Das daraus resultierende Book-to-Bill-Verhältnis, also das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, beträgt damit, wie wir glauben, hervorragende 1,17. Im industriellen Geschäft konnten wir die Marge auf 10,9% steigern. Darin sind allerdings positive Effekte von etwa 60 Basispunkten, also 0,6%, im Zusammenhang mit der teilweisen Aufhebung der Iran-Sanktionen. Hier geht es im Wesentlichen um die Anpassung der Bewertungen von langfristigen Verträgen. Der Gewinn nach Steuern lag bei starken 1,5 Milliarden Euro. Wenn man die Veräußerungsgewinne aus Bosch Siemens Hausgeräten und der Audiologie in Höhe von etwa 3 Milliarden Euro im Vorjahr herausnimmt, liegt der Gewinn nach Steuern im Jahresvergleich um über 60% vergleichbar zu. Positiv ist auch die Cashflow-Entwicklung, über die wir uns ganz besonders freuen, von 800 Millionen Euro. Das ist eine deutliche Verbesserung von 1,1 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahresquartal. Kommen wir nun zu den einzelnen Geschäften der Divisionen. Power and Gas verbessert konsequent seine Technologie und Kostenposition in einem sehr, sehr wettbewerbsintensiven Umfeld und konzentriert sich auf die in Teilen der Welt durchaus attraktiven Chancen im Markt. Vor allem die Ägyptenprojekte haben zu einem kräftigen Umsatzanstieg von insgesamt 15% geführt. Daneben wirkten hier natürlich auch die Buchungseffekte aus der teilweisen Aufhebung der Iran-Sanktionen mit 280 Basispunkten positiv auf die Marge. Die Division Power and Gas hat eine starke Leistung abgeliefert, sowohl was den Ausbau der Marktanteile angeht, als auch in der Profitabilität, wenngleich die Erträge durch einen positiven Einmaleffekt und einem günstigen Geschäftsmix mit beeinflusst worden sind. Ins Bild passten auch die gerade geschlossenen verbindlichen Vereinbarungen mit unserem Kunden Ende Andina in Bolivien. Wir werden dort die Kapazität dreier bestehender Kraftwerke um mehr als 1 Gigawatt, also etwa 1000 Megawatt erhöhen. Unsere Technologien für Gas- und Gas- und Dampfkraftwerke werden so einen wesentlichen Beitrag für die Modernisierung des bolivischen Energiesystems leisten. Davon wird das Land auch nachhaltig profitieren. Bei Windpower, das ja lange Zeit auch mit operativen Herausforderungen zu kämpfen hatte, konnten wir uns ebenfalls über einen sehr deutlichen Absatzsteigerung freuen und über ein sehr gutes Wachstum beim Umsatz. Wir haben insgesamt 15 Milliarden Euro Auftragsbestand, den wir nun erfolgreich umsetzen. Das gilt sowohl für Offshore wie auch für Onshore. Wesentliche Fortschritte in unseren Bemühungen, uns operativ zu verbessern und auch die Projekte erfolgreich und ohne Belastungen abzuschließen, halfen dabei die Marge auf ein zugegeben außergewöhnliches hohes Niveau von 9,4% zu bringen. Auch wenn dieses hohe Niveau in den kommenden Quartalen vermutlich so nicht zu halten sein wird, rechnen wir fest damit, dass die Marge im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres innerhalb des Zielbandes liegen wird. Energy Management konnte seinen insgesamt beeindruckenden Turnaround fortschreiben und nähert sich dem Margenkorridor von unten an. Dank stärkerer Beträge zur Profitabilität und das Lösungsgeschäft, durch die Transformatoren und die Hochspannung. Im Geschäft mit Lösungen für die Stromübertragung steht die Auftragsqualität weiterhin ganz klar im Fokus. Die Division Building Technologies lieferte erneut ein verlässlich solides Quartal ab. Saisonalbedingt fallen die Margen allerdings etwas niedriger aus. Das Managementteam, gerade das Servicegeschäft, baut es kontinuierlich aus und es nutzt das starke Know-how unseres Unternehmens für Automatisierung und Digitalisierung für die Geschäfte der Division. Die Digital Factory managt die Herausforderungen durch die Marktzyklen wirklich gut. Sie profitiert dabei von ihren strategischen Vorteilen, insbesondere durch das Softwaregeschäft. Der Auftragseingang wurde getrieben durch das Geschäft mit der PLM-Software, während das kurzzyklische Geschäft, wie erwartet, aufgrund der Marktbedingungen etwas zurückging. Die PLM, also das Softwaregeschäft, verzeichnete zweistellige Wachstumsraten in Deutschland und ist exzellent in den USA positioniert. Die Nachfrage durch die Autoindustrie wuchs weiter, auch wenn sie bereits auf sehr hohem Niveau sich befindet, während der Maschinenbau im zweiten Quartal weiter an Dynamik verloren hat. Ungeachtet dieser marktzyklischen Herausforderungen liegt die Profitabilität der Division auf 15,1% an. Das ist ein Anstieg um 100 Basispunkte, also 1 Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahresquartal. Wir gehen davon aus, dass beim kurzzyklischen Geschäft die Bodenbildung erreicht ist. Wir erwarten jedoch in den kommenden Quartalen eher eine langsamere Erholung als ein substanzielles Wachstum in diesen Geschäften. Während sich das Automatisierungsgeschäft und das Niederspannungsgeschäft also langsamer erholen dürften, gehen wir davon aus, dass das Softwaregeschäft sein gutes Umsatzwachstum fortsetzt. Unsere Digitalisierungs- und Softwarestrategie zahlt sich auch hier aus. Die Division Process Industries and Drives sah sich weiterhin auch strukturell schwache Nachfrage aus den Rohstoffnadenbranchen gegenüber, die eben nur teilweise durch Wachstum des Auftragseingangs aus der Windkraftbranche ausgeglichen werden konnte. Wie Sie wissen, haben wir ein weltweites Restrukturierungsprogramm aufgesetzt mit dem Ziel, unsere Kapazitäten und unsere Aufstellung entsprechend der veränderten Nachfrage im Markt strukturell anzupassen. Über die geplanten Strukturanpassungen hatten wir Sie ja bereits informiert. Wir sind uns dabei unserer sozialen Verantwortung für unsere Mitarbeiter bewusst und suchen den Dialog mit den Arbeitnehmervertretern nach Fernlösungen. Für die Restrukturierungsmaßnahmen erwarten wir Einmalbelastungen von rund 200 bis 300 Millionen Euro, die voraussichtlich im vierten Quartal des Geschäftsjahres anfallen werden. Kommen wir nun zum Mobility-Geschäft, das sich erneut stark zeigte, ein überzeugendes Quartal ablieferte und sich weiterhin innerhalb des Margenkorridors bewegt. Die starke vertikale Integration unseres Geschäftes kommt uns dabei nachhaltig zugute. Kommen wir zuletzt zur Gesundheitstechnik, also zu unserer Healthcare Division. Unsere Medizintechnik hat uns wieder einmal viel Freude bereitet und ein gutes Quartal abgeliefert. Unser Amerika-Geschäft treibt das Wachstum und es gelingt uns dort, unsere ohnehin schon sehr starke Position im Wettbewerb auch weiter auszubauen. Im Rahmen der Vision 2020 haben wir Siemens Healthcare als Firma in der Firma, also als selbstständige Einheit aufgestellt. Die Medizintechnik von Siemens ist also fokussiert und bestens gewappnet für den Wandel der Branche. Diese Position, diese Botschaft wollen wir noch besser im Markt unterstreichen. Die Kollegen von Healthcare stellen daher heute ihren neuen Marktauftritt vor. Es ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg, den Kunden bei Siemens Healthcare noch mehr in den Mittelpunkt zu rücken, den Stolz der Mitarbeiter auf ihr Unternehmen auszudrücken und im Markt die Innovationskraft des Sektors und der Gesundheitstechnik zu betonen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass wir hart, gewissenhaft und auch erfolgreich arbeiten, um die Ziele unserer Vision 2020 zu erreichen. In den 2 Jahren seit Veröffentlichung der Vision 2020 ist Siemens noch näher an den Kunden gerückt. Wir sind schlanker, aber vor allem straffer geworden und auch schneller. Wir haben unsere Innovationskraft verbessert und das trägt nun mehr Früchte. Wir sehen anhaltendes Wachstum bei Auftragseingang, bei Umsatz und in der Profitabilität. Natürlich sind wir nicht am Ziel, aber wir gehen den Weg zu diesem Ziel konzentriert weiter. Lassen Sie mich vielleicht nach dieser strategischen Einordnung mit unserem kurzfristigen Ausblick abschließen. Wir bestätigten unsere im ersten Quartal angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2016, obwohl sich, wie bereits erwähnt, das Marktumfeld bei unseren hochmargigen, kurzzyklischen Geschäften im zweiten Halbjahr möglicherweise nicht wesentlich beleben wird. Mit diesen Ausführungen danke ich Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Herr Thomas und ich freuen uns nun auf Ihre Fragen und ich gebe zurück an Herrn Hofmann. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Käser, für die Einführung und den Überblick über das Quartal. Wir beginnen nun gleich mit der Frage- und Antwortrunde. Vorab noch ein Hinweis, wenn Sie sich in die englischsprachige Konferenz eingewählt haben, stellen Sie Ihre Fragen bitte ausschließlich auf Englisch. Wir werden sie auch auf Englisch beantworten. Ich übergebe nun das Wort zurück an den Operator, der Ihnen kurz erläutert, wie Sie Ihre Fragen stellen können.
Vielen Dank. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste, gefolgt von der Ziffer 1, auf Ihrem Telefon. Wir bitten nun um die erste Frage. Die erste Frage kommt von Axel Höppner vom Handelsblatt. Bitte schön.
Guten Morgen. Ich hätte 3 Fragen. Zum einen, wenn wir das Wachstum bei Umsatz und Auftragseingang sehen und Sie müssten eine Hauptursache dafür benennen, wo würden Sie die sehen? Sind es eher Innovationsthemen oder das, was Sie verbesserten Kundenzugang nennen oder wo glauben Sie, kommt die Outperformance im Moment her? Die 2. Frage, sehen Sie sich bei der Vision 2020 im Zeitplan oder kommt man da womöglich sogar schneller voran als gedacht, dass man vielleicht 1-2 Jahre früher sogar fertig sein könnte? Und die 3. Frage, wie ist der Stand bei den Verhandlungen über die Windakquisition mit Gamesa? Ist es vom Tisch oder ist es weiterhin noch aktuell? Danke.
Danke, Herr Höppner. Also, wo ist die Hauptursache für die Outperformance im Markt? Das ist eine ziemlich gute Frage, offen gestanden, würde ich sagen. Ich glaube, dass die Hauptursache im Augenblick davon kommt, dass wir die Markt- und Kundennähe durch unsere Organisation deutlich gestärkt haben. Wir sind wieder enger am Markt. Das hatte sich im letzten Jahr schon abgezeichnet durch eine eklatante Verbesserung der Kundenzufriedenheit. als diese sogenannten Net Promoter Score Daten, mit denen man diese Kundenzufriedenheit misst, erheblich angestiegen sind. Und nun, glaube ich, kommen daraus auch die Früchte, indem die Kunden eben nicht nur ihre Sympathie, sondern auch ihr Verhalten entsprechend wieder unserem Hause zuwenden. Insoweit, glaube ich, ist es mehr eine Frage der Organisation, die jetzt vom Markt her sich verbessert. Und es ist insbesondere auch eine Frage der Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte abwickeln. Sie wissen vielleicht, mag ich ja schon gar nicht mehr daran erinnern, dass wir in den Geschäftsjahren 11, 12, 13 teilweise Bruttobelastungen von über 1 Milliarde hatten. Das hat sich seitdem konsequent verbessert, auch dank einer, muss ich wirklich sagen, sehr konsequenten und klaren Risiko- und operativen Kontrollstrategie meines Kollegen Herrn Thomas, der auch dort wesentliche Dienste mit seinem Team geleistet hat. Ich glaube, das sind die Hauptursachen, dass wir im Augenblick doch, glaube ich, deutlich im Wettbewerb uns behaupten können. Ist man deshalb schneller? Das glaube ich nicht. Es wird auch immer wieder Rückschläge geben. Man darf da jetzt auch nicht überheblich sein, wenn man 3 sehr gute Quartale hat, die auch vom Markt her Signale setzen. Wir arbeiten einfach bescheiden, konsequent und hart weiter. Und man ist nie eigentlich schneller fertig. Es gibt immer wieder was Neues zu tun. Das gilt im Übrigen auch für die Windenergie, wo man immer wieder aufs Neue sich bemüht, nach vorne zu kommen.
Danke, die Windfusion wäre noch, oder die Übernahme wäre noch offen.
Das hatte ich in meinem letzten Satz beantwortet. Also schauen Sie, ich meine, wir haben unser klares Ziel ist, nicht nur Weltmarktführer in Offshore zu sein, sondern auch bei erneuerbaren Energien die Richtung vorzugeben. Dazu wird es Konsolidierungen in der Branche geben und wir werden zu denen gehören, die die Konsolidierung vorantreiben. Mehr kann man dazu jetzt nicht sagen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wir lassen uns da auch von Verzögerungen jetzt nicht unter Druck setzen.
Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Fragesteller.
Unsere nächste Frage kommt von Michael Flämig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Tag, Herr Käser, Herr Thomas. Auch ich habe 3 Fragen. Erstens zu den Kurzzyklikern. Sie hatten darauf hingewiesen, dass dies möglicherweise das Geschäft sich nicht wesentlich beleben werde im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres. Warum ist es so? Wo kommt das regional hauptsächlich her? Sie hatten ja das in Zusammenhang mit der digitalen Fabrik gestellt. Und Sie hatten gesagt, die Kraftwerkstechnik laufe besonders gut. Es hörte sich so an, als würde da der Umsatzeffekt dort ausgeglichen. Aber die Kurzzyklischer sind ja sehr hochmargig. Wo kommt das zusätzliche Ergebnis her, damit Sie Ihre Prognose erreichen? Zweite Frage, Sie sagten, das zweite Quartal sei im Vergleich auch zur Branche gut gelaufen. Könnten Sie das quantifizieren? Und die dritte Frage, ist Siemens in irgendeiner Weise positiv oder negativ durch die Veränderungen im Euro-Dollar-Kurs betroffen? Danke.
Ja. Ich war vielleicht, Herr Thomas, dann das Thema kurz nimmt und auch die Kraftwerkstätigkeit nochmal zu den Kurzzyklikern. Ich meine, wir hatten im November bei unserer Jahresprognose bestimmte Annahmen gesetzt und sind dabei davon ausgegangen, dass wir bereits im ersten Quartal des Geschäftsjahres eigentlich deutliche Reduzierungen sehen, weil wir wussten, dass die Kanäle auch relativ voll waren, also die Distributionskanäle voll waren. Ging davon aus, dass wir im ersten und im zweiten Quartal negative Entwicklungen im Umsatz sehen, im Geschäft und dann eben wieder eine Belebung im zweiten Halbjahr. Eingetreten ist eine deutlich bessere Entwicklung noch im ersten Quartal des Geschäftsjahres bei den Kurzzyklikern. Der erwartete Effekt, dass die Kanäle bereinigt werden, ist damals nicht eingetreten, sondern es hat sich alles etwa um ein bis 1,5 Quartale verzögert. Das heißt, unser Quartal 1 war deutlich besser als ursprünglich erwartet und deshalb gehen wir davon aus, dass die Bodenbildung, nämlich die Bereinigung auch der Vorräte in den Kanälen, sicher etwas hinziehen wird. Andererseits sehen wir gerade in der Software ermutigende Signale und wir sehen auch jetzt im Maschinenbau, wenn man mit den Kunden unserer Kunden spricht, mit den Kunden unserer Kunden spricht, auch wieder eine gewisse, ich will nicht sagen Optimismus, aber ein gewisses Selbstbewusstsein. Es wird die Frage sein, wie lange wird es dauern, bis die Kunden unserer Kunden beim Kunden Auftrag geben und das dann auch bei uns ankommt. Insoweit gehen wir davon aus, dass wir im zweiten Halbjahr sehr moderat oder modest, wie man ja immer sagt, eigentlich in der kurzfristigen uns entwickeln werden, aber eben nicht dieser schnelle Aufschwung wiederkommt, der typischerweise als Reaktion auf die Kanal- und Distributionskanal-Konsolidierung folgt. Sie sagten dann auch noch Branche gut gelaufen. Ich meine, schauen Sie, das ist ja, das kann man ja selbst auch als Außenstehender sehen, wenn man einfach die Zahlen des Wettbewerbs vergleicht untereinander, dann kann man es, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, was Sie im Einzelnen meinen, wenn wir sagen, dass Sie uns in der Branche gut behauptet haben. Und damit würde ich auch dann Herrn Thomas das übergeben.
Ja, Herr Flemming, Sie hatten noch gefragt, woher kommen denn möglicherweise kompensatorische Effekte für die Kurzzykliker? Sie haben sicher unseren Ausführungen und auch dem Pressestatement entnommen, dass wir in der Qualität unserer Marge auf breiter Front gut vorangekommen sind. Das gilt sowohl für Winch, was ein herausragend starkes Quartal hatte, als auch in der Fläche für die anderen Geschäfte. Herr Käser hat ja auch darauf hingewiesen, dass wir seit einiger Zeit intensiv in unsere Qualität der Execution investiert haben, natürlich auch im Projektgeschäft, was sich in den niedrigeren Charges niederschlägt, sodass wir hier nicht auf einem Bein stehen, wenn ich das so sagen darf. Was natürlich auch wichtig ist, ist zu verstehen, dass wir mit unseren Einsparungen zügig vorangekommen sind. Wir haben Ihnen ja auch mitgeteilt, dass wir da sogar einen Tick optimistischer jetzt sind, als wir das noch vor einem halben Jahr waren, was wir in diesem Geschäftsjahr alles erreichen können. Und auch bei den sogenannten Underperforming Businesses machen wir natürlich Fortschritte, sodass man in Summe sagen kann, wenn die Kurzzyklik Kompensatorik bräuchte, dann ist das nicht aus einem Geschäft oder aus einer Struktur oder aus einem Markt, sondern in der breiten Fläche. Das macht uns auch zuversichtlich unsere Guidance trotz der möglicherweise nicht unterstützenden Rahmenbedingungen im zweiten Halbjahr aus der Kurzzyklik aufrechterhalten zu können. Zu Ihrer Frage nach den Währungseinflüssen. Herr Käser hat es ja schon implizit gesagt, dass wir auf der Topline einen negativen Einfluss hatten im Auftragseingang, 220 Basispunkte im Umsatz 150. Trotzdem hat die Bottomline einen Vorteil gehabt von 50 Basispunkten. Das ist für Sie keine Überraschung. Ich kann mich noch gut erinnern, Sie hatten letztes Jahr ähnliche Frage gestellt. Da musste ich mit umgekehrten Vorzeichen antworten, dass unsere Hedging-Strategie, die sehr konservativ ist, also Kurzsicherung, wir nehmen keine Risiken, wir spekulieren nicht, einen Nachlauf hatte mit einem ungünstigen Vorzeichen im letzten Jahr. Dieses Jahr ist es genau umgekehrt. Wir haben gesichert zu einem Kursniveau, das günstiger ist als der Augenblick und tragen jetzt die Früchte aus dieser Kurssicherung. Hält es lange an? Natürlich nicht. Unsere Strategie, das hatte ich mehrfach ausgeführt diesbezüglich, bezieht sich im Kern immer auf die nächsten 6 Monate, sodass Sie davon ausgehen dürfen, dass wir auch im nächsten Quartal all others equal hier noch eine Gunst haben werden, die natürlich zunehmend abnimmt und dann irgendwann auch am Ende dieses Zeitkorridors, den ich beschrieben habe, dann in die Normalität zurückkehren wird.
Sehr schön, herzlichen Dank, Herr Thomas, Herr Käser.
Gerne.
Vielen Dank. Angela Giese von den Nürnberger Nachrichten hat die nächste Frage. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage an den Herrn Käser betreffend PD. Werden Sie zusätzlich zum laufenden Restrukturierungsprogramm noch nachlegen angesichts der schwachen Marktentwicklung, wie Sie feststellen? Das war's schon.
Nein, Frau Giese, ja, ich hatte jetzt 3 Fragen erwartet.
Nein.
Schauen Sie, ich meine, wenn Sie sich vielleicht erinnern an die Hauptversammlung und die Rede, die ich da gehalten hatte, beziehungsweise auch die Formulierungen zum 4. Quartal letztes Jahr, dann wurde eigentlich deutlich, dass wir bei der PD ein erhebliches strukturelles Marktproblem auch haben. Technologien verändern sich, die Digitalisierung verändert auch die Wertschöpfungsketten. Und man musste erkennen, dass wir dort auch die neue Strukturen bringen müssen. Sie erinnern sich vielleicht, ich sagte bei der Hauptversammlung, dass möglicherweise die Process Industries und Drives eine noch stärkere Aufgabe haben als die damals die Power and Gas, das ja von der VD letztendlich neu ausgerichtet werden musste. Und wir haben sehr, sehr überlegt und auch, glaube ich, sehr umsichtig diese Restrukturierungen jetzt hinausgelegt und sie definiert. Und es gibt jetzt keinen Grund, wegen der Zahlen, die wir heute sehen, die ja in der Ursächlichkeit schon länger bekannt sind, dass sie so kommen werden, da jetzt nochmal hektisch etwas draufzulegen. Wir haben ein klares Konzept. Herr Brandes und sein Team sind sehr überlegt, machen das auch sehr gut und tun, was zu tun ist. Das ist Investitionen in Wachstum. Das ist Innovation. Wir geben mehr Geld aus in der Innovation, auch in der Division als noch vor einem Jahr. Aber wir müssen natürlich auch die Dinge in Ordnung bringen, die strukturell jetzt sich anders nach vorne hin darstellen. Das ist nicht immer angenehm für alle Beteiligten. Aber wir haben ein klares Konzept, das wir jetzt auch ganz überlegt nach vorne abarbeiten. Das ist beides. Investition, Innovation, aber auch Strukturbereinigung dort, wo wir ein strukturelles Problem nach vorne haben.
Dankeschön.
Gerne.
Vielen Dank. Wir nehmen nun eine Frage von Gerhard Hegmann von der Zeitung Die Welt. Bitte schön.
Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich hätte auch zwei Themenkomplexe. Der erste Komplex ist das Iran-Geschäft und der doch sehr große Einfluss auf Ihr Ergebnis, zumindest im zweiten Quartal. Können Sie da mal eine Prognose für das Gesamtjahr geben? Mit wie viel Prozentpunkten rechnen Sie, trägt das Iran-Geschäft positiv bei? Und könnten Sie mal eine Größenordnung nennen, wie viel Umsatz und wie viel Auftragsbestand Sie im Iran im laufenden Jahr, Geschäftsjahr erwarten? Da gibt es eine Angabe in Ihren Charts, da wird von einem Revenue zweites Quartal, wenn ich das richtig verstehe, von 174 Millionen und ein Profit von 130 Millionen gesprochen. Das ist, finde ich, ein extrem hochmargiges Geschäft. Also können Sie auch mal diese Zahl erläutern. Und ein zweiter Komplex, ich habe gefunden, dass Sie Abschreibungen auf Vermögenswerte bei Tresor Rent wohl vorgenommen haben. Können Sie die mal beziffern? Danke.
Ja, ich darf vielleicht gleich mal in der Chronologie beginnen, in der Sie die Fragen gestellt haben. Vielen Dank dafür. In der Tat wäre es schön, wenn wir so ein hochmargiges Geschäft hätten.
It would be good if we had such a high margin business.
Oh, nee. Jetzt ist offensichtlich der Übersetzer dazwischen gekommen. Ich versuche es nochmal. Es wäre schön, wenn wir so ein hochmargiges Geschäft hätten, wie es die 174 Millionen Umsatz bei der PG mit 130 Millionen Ergebnis im zweiten Quartal vermuten ließen. Ich muss hier allerdings enttäuschen, das ist ein Einmaleffekt, der sich schlichtweg aus dem Wiederaufleben der Geschäftserwartungen ergibt. Sie haben sicher als langjähriger Beobachter der Szene festgestellt, dass wir im vierten Quartal 2012 unsere Geschäftsaktivitäten dort durch das Einsetzen des Sanktionsregimes faktisch on hold setzen mussten. Dadurch musste der bestehende Auftragsbestand und die nicht abarbeitbaren Aufträge dann neu bewertet werden. Das hatte damals zu erheblichen Wertkorrekturen negativer Art geführt. Diese Erwartung, die mit den Iran-Geschäften im Auftragsbestand, das muss ich betonen, im Auftragsbestand vorzugehen ist, ist jetzt in diesen 174 Millionen Wiederaufleben quasi des Arbeitsfortschrittes und deren Bewertung mit plus 130 erfolgt, sodass es sich um einen Einmaleffekt handelt, der sich auch auf dem Weg nach vorne nicht wiederholen wird. Also wir haben den Auftragsbestand quasi von der Arbeitshypothese, Aufträge können nicht komplettiert werden, in die jetzt neue Arbeitshypothese, die Aufträge können im Rahmen des bestehenden, der gelifteten Sanktionen zu einem Ende gebracht werden, neu bewertet. Daraus ergibt sich ein einmaliger Umsatz-Catch-up-Effekt und Ergebnis-Catch-up-Effekt in der Höhe von 174 Millionen beziehungsweise 130 Millionen bei der PG.
Ich glaube, Sie können schon erkennen an der Diktion auch der Antwort, dass das mit dem operativen laufenden Geschäft nichts zu tun hat. Und deshalb auch schon mal die Ertragsqualität da von nach vorne hin sich nicht beeinflussen wird.
Zu Ihrer zweiten Frage, Wertkorrekturen im Zusammenhang mit der Dresser Rent Akquisition. Ich hatte Ihnen bei Akquisition und auch im Rahmen der Jahresabschluss und Quartalsabschlüsse im ersten Quartal erläutert, dass wir unsere PPA, also die planmäßige Abschreibung immaterieller Vermögensgüter, die dadurch entstehen, dass man bei der Akquisition bestimmte Werte in die Bilanz aufnimmt, auch nach vorne hin sehen werden. Das dadurch erhöhte Niveau an diesen PPAs, also Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgüter aus den Akquisitionen, hat sich relativ erhöht, ist aber keine außerplanmäßige Vorgehensweise. Wir hatten Ihnen auch verschiedentlich schon gesagt, dass wir in diesem Geschäftsjahr in Summe auf dem Niveau uns fortbewegen werden, wie wir im ersten Quartal standen. Es wird sich vielleicht marginal hinten raus noch ein bisschen erhöhen, dieser Wert, weil wir jetzt die Akquisition von CD Adapco vorgenommen haben und auch geclosed haben Anfang April. Aber das ist keine außerordentliche Umbewertung aus neuen Einsichten auf den Geschäftsverlauf.
Darf ich kurz nochmal nachfragen, nochmal zu Iran. Können Sie mal einen Auftragsbestand sagen, was das Iran-Geschäft umfasst und mit welchem Ergebniseffekt rechnen Sie im Gesamtjahr, wenn Sie jetzt 0,6 Basispunkte im Quartalsbericht angeben?
Lassen Sie mich nochmal ausführen, bitte, Herr Hegmann. Also diese 0,6% Einfluss auf das Quartalsergebnis war ein einmaliger Sondereffekt, der sich nicht auf das operative Geschäft im Iran bezieht, sondern ein Nachholen aus den geänderten Arbeitshypothesen, dass Geschäfte mit dem Iran, die wir vorher schon in den Büchern hatten, jetzt auch abgewickelt werden können. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass wir über einzelne Länder, genau wie wir für andere Länder, keine Umsatz- und Backlog-Prognosen oder Margenerwartungen kommunizieren. Auch hier so vorgehen, wie wir das in den anderen Regionen handhaben. Wir erledigen erst unsere Geschäfte erfolgreich und berichten dann darüber, was rausgekommen ist.
Alles klar, danke.
Gerne.
Okay. Noch einmal zur Erinnerung. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste, gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Unsere nächste Frage kommt von Rüdiger Köhn von der FAZ. Bitte schön.
Guten Morgen, Herr Thomas. Ich frage gleich zum Iran-Thema nochmal nach. Sie mussten ja damals eben in Q4 12 knapp 330 Millionen Iran abschreiben. Habe ich Sie jetzt richtig so verstanden, dass diese 130 Millionen ungefähr aus diesen 330 Millionen rauskommen? Und Sie sagten ja, das ist ein Einmaleffekt, Sie erwarten keine weiteren. Heißt es, dass also Sie die auf die anderen verbliebenen 200 Millionen nicht mehr hoffen können?
Das heißt natürlich nicht, Herr Köhn, es ist so, wie ich sagte, der Auftragsbestand wurde zum damaligen Zeitpunkt bewertet und unter der Annahme kann nicht abgewickelt werden, dann in die Bücher genommen. Daraus sind die 330 Millionen entstanden, die Sie genannt haben. Was wir jetzt haben, ist, wir haben in der Zwischenzeit dort quasi angearbeitete Aufträge stehen. Wir stellen fest, wo stehen diese Aufträge, nehmen den Umsatz, der sich daraus ergibt, dass wir den aktuellen Stand dieser Abarbeitung zur Kenntnis nehmen. Daraus ergibt sich ein Umsatz, Legungseffekt von 174 Millionen für die PG. Dazu gehört ein Ergebniseffekt mit dem Nachholen aus dieser historischen Abschreibung von 130 Millionen. Und jetzt geht es wieder ganz normal nach POC. Je weiter die Geschäfte abgewickelt werden, desto höher wird der Umsatz daraus und der dann dazu operativ gehörende normale Ergebnisbeitrag.
Herr Köhn, bitte.
Nein, es war jetzt von der Nachfrage mit danach, also dass das hier nur ein Teil ist. Also da kann eine weitere Auftragsbewertung des damals auf Null gestellten folgt dann nicht mehr. Also es war ja nur die Frage, ob in der Zukunft noch was aus Neubewertungen von liegenden Aufträgen oder liegenden Auftragsbestand noch hinzukommen kann. Das war einfach der Hintergrund der Frage.
Nicht aus der Umbewertung, sondern einfach aus der Abarbeitung dann das ganz Normale, was aus dem Arbeitsfortschritt eben auch in einem anderen Projekt entstanden wäre, über den Zeitablauf. Also keine Sondereffekte.
Der Kundenhandel ist nein. Da kommt aus heutiger Sicht Ceteris Paribus nichts mehr. Ansonsten haben wir ein laufendes Geschäft, das Chancen bietet nach vorne. Aber die Aufhebung der teilweisen Sanktionen im Iran wird für das Geschäft in 2016 keinen materiellen Einfluss haben. Ich meine, aus der Dynamik der Diskussion vermute ich, dass man eben auch glaubt, dass Iran jetzt hilft, Prognosen oder sonst was zu verbessern oder zu erreichen. Das ist nicht der Fall. Ich hatte ja letztens schon auch gesagt, es gibt große Chancen. Es gibt auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die wir umsichtig, aber auch mit Bedacht uns ansehen und dann sehen wir weiter, was daraus kommt. Aber für das laufende Geschäftsjahr ist hier nicht mit materiellen Veränderungen zu dem zu rechnen, was wir Ihnen im November gesagt haben.
Das heißt, darf ich da noch mal kurz nachfragen, Herr Käse? Sie hatten ja mal ein Grundsatzabkommen im Bahntechnikbereich gemacht, was ja sehr hoffnungsvoll klingt. Da waren Sie ja einer der Ersten oder sehr früh dran. Das heißt, das wird sich in diesem Jahr noch nicht materiell auswirken.
Das war ein nicht bindendes Abkommen darüber, dass man im Bereich der Mobilität enger zusammenarbeiten will und daraus auch Aufträge beabsichtigt zu entwickeln. Aber das war es dann auch schon.
Okay, danke.
Gerne.
Danke. Wir kommen zur nächsten Frage von Mirko Reitka vom Platobrief. Schön.
Guten Morgen, bei mir sind es 4 Fragen. Ich wüsste einmal ganz gerne, Herr Käser, das hatten Sie im Herbst angesprochen, dass wenn es Risiken geben könnte in diesem Geschäftsjahr, dass das vielleicht vor allen Dingen China ist, ob sich da etwas geklärt hat aus Ihrer Sicht, ob die Abkühlung dort noch weiter runtergeht. Vielleicht können Sie da kurz was zu sagen. Dann haben Sie die E-Mobilität angesprochen, das Joint Venture mit Leo. Ist das tatsächlich so eine große Chance für Sie? Aus der Autoindustrie hört man da sehr viel zurückhaltendere Töne. Wann rechnen Sie da mit einem Durchbruch und hilft in dem Zusammenhang eventuell diese Förderung, die der Bund gerade beschlossen hatte? Dann wüsste ich ganz gerne, was Sie aktuell zu Osram sagen. Sind Sie wieder zufrieden mit dem Kurs dort? Der hat sich ja gut erholt. Wie ist da Ihre weitere Strategie? Und schließlich hatten Sie mehrfach gesagt, wie zufrieden Sie derzeit mit der Situation des Unternehmens sind, oft auch im Vergleich zu GE, auch wenn Sie den Wettbewerber ja nicht direkt angesprochen haben. Lange Jahre war ja Siemens immer so ein bisschen hinten dran, da wurde Ihnen GE vor die Nase gehalten als Vorbild. Ändern sich da die Vorzeichen jetzt grundsätzlich aus Ihrer Sicht? Dankeschön.
Ich würde sagen, es war eine ganz bunte Palette von, also vielleicht einmal China. Also, wenn wir über die Potenziale von kurzzyklischen Geschäften reden, speziell in der digitalen Fabrik und in der Automatisierung, dann spielt China dort natürlich eine große Rolle. Insoweit ist es natürlich von besonderem Interesse. Hier ist also so, dass sich die chinesische Wirtschaft stabilisiert hat, aber eben auch nicht sonderlich im industriellen Sektor wächst. Das überrascht uns nicht sonderlich, aber es gibt auch keinen Rückenwind. Dennoch machen wir in China gute Geschäfte, vor allem in der PLM-Software. Das ist ganz interessant, wie man auch dort auf Effizienzsteigerung die Betonung legt, aber natürlich auch in der Energieübertragung und Energiemanagement sind wir sehr zufrieden. Das gilt im Übrigen auch für die Gesundheitssektor. Die Frage zur E-Mobilität, da ist es so, dass es unsere Bemühungen voranbringt im elektrohybriden Antriebsgeschäft eine Rolle zu spielen. Wir haben Elektromotoren, das haben wir seit über 150 Jahren mindestens. Und deshalb können wir dort einen guten Beitrag leisten in der Hochspannungstechnologie für Elektromotoren. Wir sind aber seit der Veräußerung des Siemens VDO-Geschäftes, sind aber kein OEM-Anbieter mehr in der Automobilindustrie. Und die Automobilindustrie hat in weiten Teilen das Konzept, dass der gesamte elektrische Powertrain von einem Systemanbieter zugeliefert werden soll. Das heißt also, es war für uns wichtig, dass wir uns mit einem OEM-Zulieferer der Branche zusammentun, unsere Stärken einbringen, aber das Gesamtsystem dann durch Valeo letztlich an die Kunden also die Automobilhersteller, herantragen. Insoweit ist die Stärkung so zu verstehen, dass wir jetzt eben bessere Marktzugriffschancen nutzen können. Dass die E-Mobilität insgesamt etwas zurückhaltend beurteilt wird, das bezieht sich ya nicht nur auf die Siemens Valeo-Aktivitäten, sondern insgesamt auf das ganze, auf die ganze Branche. Dann sind wir eine Frage nach Ostern gestellt. Also ich meine, man sieht ja, wie die Kurse sich entwickeln und wie das Unternehmen performt. Und wir beobachten das wie der Markt auch. Also mehr gibt es da jetzt eigentlich auch nichts zu sagen.
Zufrieden da oder?
Bitte?
Sind Sie da zufrieden jetzt oder zufriedener vielleicht?
Kann man das ja, ich habe eigentlich nie gesagt, dass wir unzufrieden waren. Insofern, glaube ich, wurde da mehr draus gemacht, als das wirklich für Siemens eine Rolle spielt. Ich glaube, dass die Aufmerksamkeit des Managements bei Siemens schon im Wesentlichen für Siemens liegt und nicht für unsere Beteiligungen. Dann gab es noch das Thema Wettbewerb. Es gibt ja Gott sei Dank noch mehr Wettbewerber in der Branche als einen einzigen aus Amerika. Schauen Sie, wir beobachten den Wettbewerb natürlich, wir treffen ihn vielfach im Markt bei unseren Kunden, wir respektieren die Unternehmen und wir kommen gut voran und wir stellen seit einigen Quartalen fest, dass wir stärker wachsen als die meisten. Das hat auch damit zu tun, dass wir uns neu aufgestellt haben. Wir gewinnen eklatant Marktanteile, vor allem auch im Turbinengeschäft. Man kann das auch gerne an diesen Statistiken, die ja dafür veröffentlicht werden, nachvollziehen. Aber es ist ein harter Wettbewerb und wir müssen jedes Quartal aufs Neue, jeden Tag und jede Woche aufs Neue uns konzentrieren, dass wir immer erfolgreich sind. Und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
Dankeschön.
Gerne.
Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Frage von Stefan Bauer vom Finanzenverlag Euro am Sonntag. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, Herr Käser, guten Morgen, Herr Thomas. Noch eine Frage zum Öl- und Gasgeschäft. Da hätte mich interessiert, ob Sie denn da schon einen Boden im Markt sehen bei der Nachfrage und wann die sich möglicherweise wieder verbessern könnte, wann da mit stärkerer Nachfrage zu rechnen ist. Und dann hätte mich noch interessiert, Sie sagten ja, dass Sie bei der für den regenerativen Energien nochmal eine beziehungsweise eine führende Rolle spielen wollen, die Richtung vorgeben wollen, die Konsolidierung vorantreiben wollen. Ist es das Ziel von Siemens, in der Windkraft die Nummer 1 zu werden? Ist vielleicht ein bisschen abwegig, aber dennoch die Frage, weil regenerative Energien umfasst ja auch Solar, ist auch Solar möglicherweise ein Thema, über das man nachdenkt, oder ist das ganz weg und nicht mehr überlegenswert? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Bauer. Bei Öl und Gas muss man zuerst mal unterscheiden zwischen Öl und Gas und dann noch einmal innerhalb der Ölbranche zwischen der Förderung, also dem sogenannten Upstream, dann dem Transport über die typischerweise Pipeline, das nennt man dann Midstream, bis hin zur Verarbeitung des Öls zu eben Flurkohlenwasserstoffen, also Hydrocarbons. Das ist dann dieser sogenannte Downstream, also typischerweise Raffinerien und dann das Tankstellengeschäft. Bei Gas sind alle ganz gut unterwegs. Gas ist günstig, wird auch jetzt in flüssiger Form weltweit von den Förderländern exportiert. Das gilt nicht nur für Katar, mittlerweile auch für die Vereinigten Staaten, wo das Wirtschaftsministerium dort sehr exportfreundlich auch agiert und damit dazu auch beiträgt, dass die Gaspreise auch für flüssiges Gas deutlich gesunken sind. Dort sind wir gut unterwegs. Wir sind gerade im sogenannten LNG-Bereich, also bei der Gasverflüssigung, spielen wir eine sehr wesentliche Rolle. Mittlerweile durch unser Angebotsspektrum, das wir uns mit Rolls-Royce und Restaurant erworben haben. Früher gab es da eigentlich nur einen einzigen Anbieter. Das hat nicht vielen Kunden nicht so gut gefallen. Also hier kommen wir gut voran. In der Ölbranche ist es also tatsächlich so, dass der sogenannte Upstream-Bereich, also die Förderung, also mindestens am Boden ist. Ob das jetzt noch weiter runtergeht, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber das Investivverhalten ist natürlich sehr gering. Man kann das auch sehr gut ablesen aus diesen sogenannten Rig Counts, wie man das nennt. Also die Anzahl der Bohrlöcher, die aktiv sind. Und die geht eben immer noch leicht zurück. Insoweit, glaube ich, hat man hier im investiven Bereich wenig Möglichkeiten. Der Transport des Öls und übrigens auch des Gases, aber hier des Öls, ist nach wie vor sehr stark, weil ja sehr viel gefördert wird und der Transport muss gemacht werden, ob das Öl 40 Dollar kostet oder 100. Insoweit sind wir in diesem Geschäft, vor allem was den Service angeht, gut unterwegs. Wir sind ja fast auf dem Niveau, das wir ursprünglich auch kurzfristig unterstellt hatten. Im Downstream-Bereich sind wir nicht so sehr aktiv. Das ist auch bei der Sorrent und der Rolls-Royce-Akquisition nicht im Fokus gewesen. Das war Upstream und Midstream. So viel vielleicht zur Branche insgesamt. Und ich hatte ja schon mal eine Prognose abgegeben, wie der Ölpreis Marathon sein könnte. Man darf daraus auch etwas lernen, dass man nämlich die Zukunft nicht immer vorhersagen kann, sondern sich besser darauf konzentriert, was man dazu beitragen kann, die Kosten zu senken. Und genau das tun wir. Erneuerbare Energien ist für uns ein ganz, ganz wesentliches Thema. Ich meine, und ich habe das immer wieder gesagt, wenn man gefragt wird, ja, wie verträgt sich denn das Investment in Fossile mit den Erneuerbaren, das ist ganz einfach, man muss die Brücke bauen. Wir wollen im Jahr 2100 hydrocarbonfrei sein, also ohne Benzin und Diesel. Das muss man auch berücksichtigen auf dem Weg dahin. Auch Paris 21 geht ja von noch früheren Veränderungen aus. Nur zwischen 2016 und 2100 liegen 84 Jahre. Und deshalb werden die Hydrocarbone noch lange eine Rolle spielen. Und deshalb befassen wir uns auch mit diesem Bereich. Aber wir wollen natürlich im erneuerbaren Bereich ebenfalls Maßstäbe setzen. Das tun wir seit vielen Jahren im sogenannten Offshore, nicht so sehr im Onshore. Was wir aber auch sehen in diesem Geschäft ist, dass das Geschäftsmodell des sogenannten Service ganz entscheidend in der Zukunft ist. Und dazu bedarf es installierter Basis. Und insofern ist eigentlich ganz verständlich, dass in dieser Branche auch eine sehr starke Konsolidierungsaktivität herrscht. Und wir sind gut positioniert und wir werden dann natürlich auch unsere Beiträge leisten. Mit wem genau und wie genau und was genau, das werden wir sehr sorgfältig überlegen. Und dann, sobald wir das auch verkünden können, werden wir das unverzüglich tun. Solarik ist aus meiner Sicht eine sehr wichtige Branche, weil die Sonne auch eine wirklich unerschöpfliche Energiequelle ist. Wir werden sicherlich nicht in die Herstellung von Photovoltaik Dünnfilmtechnologien einsteigen, das ist nicht unser Ding. Das bringt auch weder Synergien noch Vorteile. Aber ab dem Solarpanel, das dann den Strom über die Umwandlung erzeugt, bis hin zur Einspeisung des Stroms im Haushalt, da wollen wir eine wichtige Rolle spielen und dort werden wir auch unser Engagement weiterhin sehen und auch bei passender Gelegenheit ausbauen.
Was heißt das? Also gibt es da Überlegungen zu Akquisitionen oder nochmal einzusteigen, sich zu engagieren? Können Sie das ein bisschen konkretisieren?
Ja, man kann ja auch mal was selber machen, muss ja nicht mal alles kaufen. Also was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass das Thema regenerative Energien bei uns eine wesentliche Rolle spielt. Im Windsektor, auch in der Erzeugung des Stroms, bis hin eben dann zur Übertragung, Verteilung und einem effizienten Ansatz des Verbrauchs. Bei der Solarenergie sehe ich die Erzeugung weniger, also wenn Sie wollen, die Herstellung der Panels. Aber von der Umwandlung des Stroms vom Panel hin zum Haushalt, das eine Rolle spielt. Und das kann organisch sein und wenn es etwas Passendes, Werthaltiges gibt, kann das auch über Akquisitionen passieren.
Da reden wir über Wechselrichter oder gleich Wechselrichter ist das,
ne? Da gibt es eine ganze Menge. Ich meine, wenn Sie vom Solarpanel weggehen bis zur Steckdose im Haushalt, da gibt es eine ganze Menge. Und ich glaube, das haben Sie auch schon gemerkt, ich glaube, dass wir die Akquisitionsstrategien, die würde man eigentlich lieber hinterher verkünden, wenn sie aufgegangen sind, als jetzt zu einem Zeitpunkt, wo sie geplant werden.
Die Tendenz gibt es ja.
Gut, danke, Herr Bauer.
Okay, ja, vielen Dank, Herr Käser. Wir haben auch noch Fragen aus der englischen Telefonleitung und werden nun für die verbleibenden Minuten ins Englische wechseln. Ich übergebe wieder zurück an den Operator.
Noch einmal zur Erinnerung, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste, gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Wir bitten nun um die nächste Frage.
Gardina Protan von Reuters, bitteschön. Ich habe eine Reihe Fragen über den Iran. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen genauer nachfrage, aber ich möchte gerne wissen, welche Vorteile daraus erwachsen in dem Quartal. Habe ich das richtig verstanden, dass das eine Neubewertung vom Auftragsbestand war oder ist das falsch verstanden worden? Zweitens, könnten Sie noch etwas darüber sagen? Ich weiß, Sie wollen uns nicht die genauen Zahlen sagen, aber haben Sie im Moment Umsatz aus dem Iran oder ist das jetzt der Auftragsbestand, um den es geht? Sie haben gesagt, Sie erwarten keine substanziellen Umsätze in diesem Jahr, aber vielleicht können Sie sagen, wann Sie der Meinung sind, dass es irgendwelche Umsätze geben könnte. Und wie sieht das mit der Bankensituation im Iran aus? Zunächst einmal, Georgina, möchte ich bestätigen, dass Sie recht haben. Wir haben tatsächlich unseren Auftragsbestand neu bewertet und wir haben auch hier unsere Zahlen aktualisiert. Wir werden in Zukunft nur eine geringere Ausweisung von Umsätzen haben. Das ist eine Antwort auf Ihre zweite Frage, was wir im Moment im Iran sehen. Das aktuelle Geschäft ist auf sehr niedrigem Niveau. Sehr niedrige dreistellige Zahlen und das wird im aktuellen Geschäftsjahr kaum Auswirkungen haben. Die weitere Entwicklung 17, 18 können wir nicht kommentieren, aber es wird natürlich keine explosionsartige, keinen Anstieg geben. Die Bankensituation, natürlich halten wir bestehende Gesetze ein. Man könnte sagen, dass es ein bisschen schwierig ist, Finanzierung zu bekommen für alle Teilnehmer am Spiel. Aber die Sanktionen sind ja aufgehoben worden und seit der politische Prozess voranschreitet, werden wir in den nächsten Quartalen wahrscheinlich eine Erleichterung verzeichnen können. Und was haben Sie gesagt über die niedrigen dreistelligen Zahlen? Ich habe gesagt, es sind sehr niedrige direkte Geschäfte im Iran unterhalb von dreistelligen Zahlen. Mit anderen Worten, wir waren sehr diszipliniert. Wenn es darum ging, die Sanktionen einzuhalten, Sie wissen, dass es drei gab, einmal die EU, dann die Vereinten Nationen und die Vereinigten Staaten. Und wir mussten uns immer an die härtesten Sanktionen halten, um sicher zu gehen, dass wir auf jeden Fall keine Grenze überschreiten. Daher sind die entsprechenden Umsätze sehr, sehr niedrig gewesen. Im Januar 2016 wurden ja die Sanktionen aufgehoben. Seitdem loten wir Möglichkeiten mit Kunden aus, Projekte, die wir möglicherweise ausführen. Aber wir machen das einen Schritt nach dem anderen. Und wie gesagt, vorläufig sind das keine Entwicklungen, die zu besonders großen Umsatzzuwächsen 2016 führen. Es dauert eine Weile. Wir schauen, was möglich ist und was nicht ist. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Wir sehen die Möglichkeiten. Wir bleiben ruhig und wir unterstützen unsere Kunden und wir schauen dann, was zu machen ist. Gut, und noch eine weitere kurze Frage. Welche Bereiche außerhalb von Mobility, wo Sie die Hauptchancen sehen? Typischerweise, wenn man ein Land neu aufbaut, dann geht es um Energie, dann geht es um die Erzeugung von Strom, dann geht es darum, wie diese Energie zu den Leuten gebracht wird. Es geht auch um Mobilität. Und wir haben hier eine Bevölkerung von 81 Millionen in dem Land. Dankeschön. Danke, Herr Käser. Meine Damen und Herren, wir haben keine weiteren Fragen. Ich danke Ihnen für die Teilnahme an unserer Telefonkonferenz. In wenigen Minuten beginnt unsere Konferenz für Analysten mit Herrn Käser und Herrn Thomas. Sie können die Konferenz live im Internet verfolgen unter www.siemens.com/analystconference. Und wir hören uns spätestens am 4. August wieder zur Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das dritte Quartal. Bis dahin einen angenehmen Tag. Auf Wiederhören und vielen Dank.